Vielleicht muss ich dann nochmal ein zweites Mal anfangen wie letztes Mal. Aber
ja, mach nicht.
Lass es wieder verkacken.
Willkommen bei Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Ja, hallo zusammen. Es ist irgendwann im Jahr unangenehm, wenn man noch ein gutes Neues wünscht. Aber ich glaube, ich mache es jetzt trotzdem. Ein gutes Neues, Simon. Es ist die erste Folge vom Jahr.
Danke, Manuel, dir auch noch ein gutes Neues und ein gutes Neues an den HörerInnen.
Genau, die noch nicht wissen, um was es geht. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jeden Monat eine Geschichte aus Aarau oder über Aarau. Und letztes Mal bist du dran gewesen. Normalerweise wechseln wir uns immer ab. Damals machen wir es nicht so. Du eröffnest das neue Jahr.
Du hast ja das letzte Jahr dürfen anfangen und man könnte ja fast sagen, jetzt gibt es eine neue Staffel vom zweiten Jahr und darum habe ich jetzt das Privileg und du darfst es dann abschliessen nächstes Jahr.
Genau, das ist so die schöne Version. Eigentlich ist es auch so, dass ich einfach keine Zeit hatte, so über Weihnachten, Neujahr noch eine Folge vorzubereiten. Dafür wird hoffentlich meine nächste Folge umso besser, aber wir werden es sehen. Heute konzentrieren wir uns auf deine Geschichte und ich bin gespannt, was du uns heute erzählst.
Manuel, wir sind ja bisher so ein bisschen den grossen Aarauer Themen ausgewichen, historisch, die vielen bekannt sind, sondern haben jetzt ein bisschen kleinere Sachen gemacht. Heute greife ich jetzt tatsächlich mal ein Thema an, das dir und wahrscheinlich vielen AaarauerInnen auch bekannt ist. Und zwar geht es um die Französische Revolution und um das Jahr 1798, wo die französischen Truppen in der Schweiz einmarschiert sind. Mhm. Ist dir bekannt, was Aarau dann so ein bisschen für eine Rolle gespielt hat?
So ein bisschen diffus, also so das, was man in der Schule halt so lehrt. Ich hatte an der Uni, glaube ich, mal irgendeine Vorlesung gehabt zu der Helvetik und so ein bisschen Schweizer Mythen, Gründungsmythen und so weiter.
Du schneidest jetzt schon etwas Wichtiges an, weil das, was ja der Aarauer und der Aarauerinnen sicher bekannt ist, vor allem seit wenigen Jahren, wo wir ja einen Feiertag für das haben. Am 12. April 1798 ist die Gründung der Helvetischen Republik. Und das ist eigentlich schon der Endpunkt von meiner Geschichte.
Okay.
Was man kennt, so ein bisschen Französische Revolution, wo 1789 anfängt. 1798 marschieren die Truppen in der Schweiz ein. Und die Aarauer haben natürlich da ihre Sternstunde, weil unter dem Eindruck von der einrückenden Franzosen gibt es bereits in Aarau Revolution. Die sägen sich los von ihrer alten Berner Herrschaft, wo sie ja als Untertanen dazugehören. Und nachher kommt es zur Gründung von der Helvetischen Republik. So in diesen Grundzügen kennen wahrscheinlich viele die Geschichte. Und Aarau ist ja eine Hauptstadt. Und vor allem im Rückblick ist ja das auch für alle Aarauerinnen und Aarauer eine schöne Geschichte, weil Aarau zeigt sich da als sehr revolutionär und liberal, zukunftsgerichtet, geht da schon voran im Abschluss vom Ancien Regime, also von der alten Herrschaft. Und was mich da ein bisschen Wunder genommen hat, wie ist das eigentlich vor Ort, wenn eine Revolution anrückt? Wie reagieren die Leute auf das? In dem Rückblick klingt das natürlich toll. Die Aarauer sind da anscheinend so liberal und aufgeklärt. Aber sind das alle gewesen? Und was ist da genau abgelaufen, wo Aarau Revolution macht?
Ja, also eben das, was du jetzt gesagt hast, ist auch etwa so mein Wissensstand von dieser Geschichte. Und rückblickend redet man ja schnell mal so von Revolution und so, als wäre es so ein Ereignis, das einfach so plötzlich gekommen ist. Darum finde ich das eine sehr spannende Fragestellung.
Ich will, dass wir gerade mal einen Eindruck haben, von was wir da eigentlich reden. Und über den 4. Februar 1798 reden. An dem 4. Februar, etwa um 3 Uhr am Nachmittag, rücken die Truppen von Bern, verstärkt durch die Landbevölkerung, so aus dem Umland von Aarau, von Sur her gegen Aarau. Und diesen Truppen ziehen aus Aarau eine Gruppe von etwa 500 Leuten entgegen, 200 Milizsoldaten und etwa 300 Jugendliche, wahrscheinlich vor allem Kadetten und alte Leute, die in dem Sinne nicht mehr dienstpflichtig sind, um sich eben da zu verteidigen gegen die Berner Truppen. und nicht nur die Altstadt können schützen, sondern eben auch das, was schon ein bisschen rundum ist, zieht man aufs freie Feld mit wenig Artillerie und der Kampf scheint recht aussichtslos. Das hat auch mit der Ausrüstung zu tun. Der Johann Georg Fisch, der ist der zweite Pfarrer in Aarau und der schreibt in einer Denkschrift, die er verfasst hat über die Revolutionszeit, unser Zeughaus, eine Rüstkammer militärischer Altertümer und Raritäten, diente bloß dazu, um die Patrioten von den Dörfern und einige fremde Handwerker, die sich zum Dienst der guten Sache freiwillig angeboten hatten, mit alten Schwertern, Hellebarden und Entlibucher Prügeln zu bewaffnen.
Kann man sich das so vorstellen, dass eigentlich die Berner so der Staat ist und die anderen so die... So das gemeine Volk sozusagen, oder ist das zu plakativ?
Nein, das soll uns mal als Bild dienen. Ja. Also Bern rückt jetzt da an, um die Revolte vielleicht noch im Keim zu ersticken. Und Aarau, wo jetzt da revoltiert hat, sieht sich die ganze Militärmaschinerie von Bern gegenüber. Bern ist nämlich der grösste Stadtstaat nördlich von den Alpen in dieser Zeit, in dem ein kleiner Teil von der Bürgerschaft, der sogenannte Kleine und der Grosse Rat von Bern, über ein riesiges Untertanengebiet von der Watt über das Unterwallis bis ein Unterargau regiert. Und die versuchen jetzt Aarau zu disziplinieren. Um das Gemetzel, das sich da anbahnt, doch noch abzuwenden, reitet der Vizekommandant von Aarau, der Karl Sigmund Rotblitz, an dem Nachmittag diesen Truppen von Bern entgegen, um doch noch zum Kommandant durchzukommen und eine Kapitulation auszuhandeln, dass es da jetzt nicht zum Blutvergüssen kommt. Und das Ereignis von diesen beiden Armeen, sage ich jetzt mal, die sich da gegenüberstehen und aufeinander zuziehen, ist eigentlich die Eskalation von einem Streit, der einige Tage früher angefangen hat. Was mich ein bisschen interessiert hat, ist jetzt eben, wer von Aarau setzt sich jetzt da für die gute Sache ein, wie da der Fisch gesagt hat, also für die Revolution, wer vielleicht nicht. Und wieso zieht da die Landbevölkerung und Bern ihnen entgegen? Mhm. Wie hat sich da die Revolution entwickelt? Und für da springen wir jetzt von dem Februar zurück in die Zeit von der Französischen Revolution, vom Ausbruch 1789. Die Ereignisse werden nämlich damals in der Schweiz auch beobachtet und ein gebildetes Bürgertum in den Untertanengebieten von Bern, also auch in Aarau, schaut da auf die Ereignisse und die einen bejubeln den Erfolg der Französischen Revolution, wünschen sich natürlich für sich auch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, während die anderen eher unsicher sind, feister in die Zukunft schauen. Natürlich auch, weil sie um Privilegien fürchtet, um Macht fürchtet, die sie haben. Und die Republik Bern und der kleine und grosse Rat haben sich in der frühen Neuzeit da etabliert gehabt. Und es hat sich auch insbesondere in Bern eben immer eine kleinere Oberschicht herausgebildet von wenigen Familien, die da regieren. Und die haben natürlich ihr Territorium, ihren Einfluss und auch ihre Privilegien, die sie haben als regierende Bürger in Bern behalten. Man muss aber auch sagen, Bern ist da nicht unvorbereitet jetzt Richtung Jahr 1798 gekommen, sondern bereits seit 1792, wo der Palast von Louis XVI gestürmt worden ist und die Franzosen dann in einen Koalitionskrieg mit Preußen und Österreich eingetreten ist, hat Bern angefangen, Pulvervorräte vergrössern, Spezialkarten anfertigen, Kanonenmunition produziert, die Armeebestände aufgestockt und hat sich auch eigentlich schon früher auch angefangen vorbereitet, dass es wahrscheinlich früher oder später zu einem Kontakt mit Frankreich und der Revolution dort kommt.
Weil ja Frankreich dann eigentlich antimonarchistisch war und Bern ja als Adelsherrschaft eigentlich sich gefördert gesehen hat.
Genau, als so eine aristokratische Republik. Und die Schweiz, oder damals muss man sagen, die alte Eidgenossenschaft, ist jetzt in diesen Jahren 1792 bis 1797 noch nicht gross auf dem Radar gewesen. Man hat natürlich immer wieder mal Truppen aufgeboten, um ein bisschen die Grenzen zu schützen, aber die Franzosen sind damals eigentlich noch recht zufrieden gewesen, dass die Schweizer Eidgenossenschaft noch so ein bisschen die Flanken schützt, dass man sich da nicht noch verteidigen muss. und hat darum die einmal vorläufig in Ruhe gelassen, was sich dann aber 1797 ändert, weil das französische Direktorium, also die Revolutionsregierung in Frankreich, plant jetzt, die Eidgenossenschaft auch zu revolutionieren und abhängige Schwesterrepubliken zu gründen. Das zeigt sich dann auch im Dezember 1797, also 2 Monate vor unseren Aarauer Ereignis. Da besetzen die französische Truppen das Gebiet vom Fürstbistum Basel, also nördliche Jura. Und sie werden dann aktiv, wo es zum Beispiel im Wattland, was auch Berner Untertanengebiet ist, auch Revolution gibt und die Ausrufung von einer eigenständigen Republik. Dort kommen nachher die Franzosen an, marschieren ein und dort unterstützen.
Also bevor eigentlich die Franzosen dort einmarschiert sind, hat es schon eine Sezessionsbewegung gegeben.
Genau, und Sie haben dann die in dem Sinne gestützt, weil sie ja natürlich auch in ihren Kram gepasst hat. Ähnlich ist es auch dann im Januar in Basel gelaufen, wo ähnlich das passiert ist, dass es eben auch eine Revolution gegeben hat und die Franzosen dann dort auch Schützenhilfe leisten. Das heisst, Bern ist jetzt Anfangs Jahr 1798 vorbereitet, hat aber bisher immer zögerlich reagiert. In der Watt hat man den Franzosen nichts oder wenig entgegengehalten, man hat sich zurückgezogen. Und Bern steht jetzt an einer Verteidigungslinie von Aarberg, was so im Seeland ist, über Nidau und Büren, der Aaren entlang. Das heisst, im Frühjahr 1798 sind die Franzosen an der Grenze von Bern. Es scheint jederzeit möglich, dass es zu einem Vorstoss kommt. Und Bern muss jetzt seine Truppen mobilisieren. Und das bringt uns jetzt auf Aarau. In der letzten Januarwoche 1798 treffen sich in Aarau die Vertreter von allen eidgenössischen Orten zur Tagsatzung, um einen Bundesschwur nochmal zu bekräftigen, dass man sich jetzt also beisteht in der Lage, die sich da anbahnt. Gleichzeitig ist Bern jetzt dran, seine Truppen zu sammeln. Bern hat eine Milizarmee in dieser Zeit. Das heisst, wenn wir jetzt von Berner Truppen reden, dann sind das auch Aargauer. Mhm. Und der Aargauer Zusammenzug findet an verschiedenen Orten statt. Der Unteraargau, also so das Gebiet von Bruck bis Aarburg, muss 3 Regimenter stellen für Bern. Und der Sammelplatz von einem von diesen Regimenter ist in Aarau offiziell. Das heisst, wir haben einerseits die Tagsatzung, die jetzt das im Bundesschwur schliesst. Wir haben andererseits offiziell in Aarau Truppensammelplatz für Berner, um sich da mobilisieren gegen die anrückenden Franzosen. Und wir haben ja noch die Aarauer, die, wie wir ja jetzt schon wissen, revoltieren werden.
Also das heisst, die, die auf der revolutionären Seite waren, könnte man behaupten, sind Menschen gewesen, die sich im Einzug von Bern widersetzt haben. Weil bei einer Milizarmee werden ja eigentlich alle Menschen, die im Untertanengebiet Leben einzogen für den Adel oder für die Armee, für die staatliche Armee.
Genau, und das ist eigentlich der Konflikt, der sich jetzt anbahnt. Weil in Aarau formiert sich jetzt Widerstand in der Stadt. Am 29. Januar, während jetzt die Tagsatzung stattfindet, weigert sich Aarau, oder zumindest Exponenten in Aarau, den Berner Truppen Stellungspflichtige zu schicken. Aarau organisiert jetzt auch eine Bürgerwacht von etwa 100 Freiwilligen, die auf die Wacht gehen, weil man da die sammelnden Truppen ein Stück weit fürchtet. Und gleichzeitig schickt man zum Kommandant von diesen Berner Truppen, Oberstleutnant von Tscharner, Bulte, um mit ihm aushandeln, dass man den Sammelplatz für die Berner Truppen nicht in Aarau macht, sondern in Suhr. Wenn man ein bisschen fürchtet, dass das nicht gut kommt, wenn da die Aarauer sich so ein bisschen weigern und gar nicht mitmachen wollen und auf der anderen Seite ja eigentlich die aus dem ganzen Umland sich jetzt da in Aarau würden sammeln, dass das Auseinandersetzungen gibt, wo sie nicht ganz Unrecht haben. Man sieht aber ein bisschen, dass man da probiert, einen Dialog zu haben. Am 30. Januar, am Tag später, ist es dann so, dass man nicht nur da jetzt ein bisschen weigert, Truppen zu schicken, sondern in Aarau gibt es jetzt parallel immer noch zu der stattfindenden Tagsatzung eine Versammlung von der Aarauer Bürgergemeinde. Und die beschließt jetzt offiziell den Widerstand und gehen sogar ein bisschen weiter. Sie setzen den alten Schultheiss Gabriel Seiler ab und wählen einen neuen, den Daniel Pfleger. Den Namen hast du vielleicht schon gehört. Von dem gibt es da die Pflegerstege bei der Stadtkirche. Der Daniel Pfleger wird jetzt nicht Schultheiss, sondern er wird Präsident von einem Komitee, wo jetzt Amtsgeschäft in Aarau führt. Der bekommt auch das Amtssiegel. Also fertigt jetzt mit dem die offiziellen Dokumente von der Stadt aus.
Weißt du, das ist dann der alte Schultheiss Bern gsi oder ist einfach zu wenig, hat man den als zu wenig fähig befunden, den Aufstand
der,
zu führen?
Der ist Berntreu gsi. Und jetzt fangen wir dann so langsam an rütteln an dem Bild von den Aarauer sind so revolutionär.
Das gefällt mir.
Weil es gibt da auch andere. Dass jetzt die Aarauer da so ein bisschen mutig werden, oder die Gruppe von den Bürgern, die das Komitee gründet, von Patrioten, wie sie sich nennen, hat ein bisschen damit zu tun, dass sie Auftrieb haben und Selbstvertrauen, weil der Unterhändler von der französischen Regierung, der Joseph Mengo, sich aktuell auch in Aarau befindet. Und zwar ist sein Ziel, die Untertanengebiete von Bern zur Revolution zu bewegen, um die Kampfkraft von Bern zu schwächen. Also man muss sich vorstellen, jetzt findet in Aarau einerseits die Tagsatzung statt, von den alten Orten, wo da zusammenkommen, um nochmal den Bundesschwur da im Angesicht der Franzosen zu beschwören. Und andererseits haben wir da ein Komitee, das sich gründet in der Stadt von diesen Bürgern, die nicht wollen, Truppen senden wollen. Und dann ist auch noch der französische Unterhändler da mit seinem Bruder und versucht da die Aarauer aufzuwiegeln.
Also es sind eigentlich drei Seiten. Es sind Franzosen, die Aarauer und die Berner.
Genau, und das ist sicher nicht deckungsgleich, wie man dann auch ein bisschen am Verhalten von diesen verschiedenen Gruppen sieht, was die wollen. Der Mengo, der unterstützt jetzt nämlich auch vor allem die revoltierenden Bürger, indem er zum Beispiel denen, die vielleicht noch die Idee hätten, sie könnten auf Seite von Bern ausziehen und sich da auf Sur zu den sammelnden Truppen begeben, mit dem Einzug von ihrem Vermögen droht. Und gleichzeitig allen, die jetzt da sich verweigern, einen Schutzbrief in Aussicht stellt, wo sie unter den Schutz der Franzosen stellt. Auch mit der Aussicht, dass die Franzosen Truppen bringen. Etwas, was er in Aussicht stellt, ist, dass man Husaren von Basel auf Aarau holt und auch Aarburg besetzen lässt, was damals so ein bisschen ein Nadelöhr ist, um Bern mit dem Unteraargau zu verbinden. Es ist aber so, die Hilfe kommt nicht, weil sowohl in Basel wie auch die französischen Truppen dort, die scheuen sich jetzt, da Truppen zu senden. Und auf der anderen Seite wird die Stimmung gegen Aarau immer schlechter, in Sur bei diesen Truppen. Am 31. Januar wird das so feindselig, dass der Pfleger in die Versammlung der Tagsatzung muss gehen und dort vor einem Bürgerkrieg warnen.
Okay.
Er sagt also, die Gefahr besteht, dass die Truppen jetzt dann auf Aarau losgehen und am Schluss gehen dann drei Abgeordnete von dieser Tagsatzung auf Sur mit einem Vertreter von diesen Aarauer Patrioten, um dort die Menge, die sich dort ansammelt, vor einem spontanen Sturm abzuhalten. Also das heisst, auch die, die jetzt in dem Sinn Bern treu sind oder auch die anderen verbündeten Eidgenossen, wollen da intervenieren. Also man will jetzt nicht da Aarau überrennen lassen. Man sucht immer noch den Dialog. Aarau ist jetzt aber nicht allein bei dem Abfall von Bern und den Überlegungen, ob man noch mitmachen will, sondern auch in Zofingen und in Aarburg. Da laufen die Offiziere ihre Soldaten davon. Nur in Lenzburg und Bruck bleibt die Lage ruhig. Also die können ihre Truppen normal an den Sammelplätzen sammeln. Das ist ja jetzt ein bisschen spezielle Situation, finde ich, weil es zeigt, dass jetzt da mit den Franzosen Freiheit und Gleichheit könnt einziehen und dass auch die Franzosen, der Mengo zum Beispiel, da zusichern, dass man ja geschützt wird vor diesen Truppen, müsste ja dann irgendwie auch für alle Untertanen doch irgendwie bedeuten, ja super, endlich werden wir Bern los, da unsere alten Landesherren und werden da gleichgestellt, können die aristokratische Herrschaft von diesen Berner Patrizierfamilien abschütteln. Aber es scheint ja das Gegenteil der Fall zu sein. Also in Aarau scheint es irgendwie eine Gruppe von Leuten zu geben, relativ grosse. Und andererseits scheint die ganze Landbevölkerung mehr oder weniger loyal zu sein. Mhm. Sogar inner aufgebracht gegen Aarau. Mhm. Dass die jetzt nicht mitmachen. Mhm.
Ist natürlich die Frage, wie... Also die meisten Leute haben sich ja wahrscheinlich gegen die Aristokratie aufgelehnt, weil sie zu stark von ihrer Abhängigkeit gewesen sind und aufgrund von dieser Abhängigkeit auch in Armut haben müssen leben. Und vielleicht ist es ja in dem Fall um Aarau nicht so starke Abhängigkeit gewesen.
Das, ich glaube, das ist so das Bild, das man hat von der Fremdherrschaft, von den Berner, die da unterdrückt und so weiter. Das, was du jetzt gesagt hast, so tönt es auch zum Beispiel bei dem Johann Georg Fisch, wo über die Zeit berichtet hat und wo selber auf der Seite von diesen Patrioten steht, der stellt das genau so dar. Mhm. Also wir sind jetzt die, die da vorangehen, die die Revolution da in Weitsicht lancieren und alle anderen sind irgendwie verblendet und machen nicht mit. Oder richtet sich sogar gegen uns. Ja. Und ich bin dem ein bisschen nachgegangen und erzähle dir mal schnell ein bisschen so zu der sozialen Situation von Aarau und so ein bisschen auch vielleicht im Verhältnis zum Umland, wo dann auch klar macht, wieso dass die Landleute eher aufgebracht sind gegen Aarau. Mhm. Und dass es auch in Aarau selber keine geschlossene Einheit gibt. Der Unteraargau im 18. Jahrhundert hat einen grossen Entwicklungsschub gehabt, wegen der frühen Industrialisierung, insbesondere wegen der Textilindustrie. Mhm. Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen. Kommen wir sicher noch dazu. Und so Städte wie Aarau, Zofingen und Lenzburg sind da wichtige Zentren von der exportorientierten Wirtschaft von Bern gewesen. Insbesondere eben die Landstädte da haben lange Traditionen von Latinschulen, die in dem Sinne eine gebildete Oberschicht hervorgebracht hat, wo einerseits auch eingebunden war in Bern, also mit Pfarrer, die in der Hauptstadt gestellt worden sind, also Teil von einer Berner Intelligenzia gewesen sind, gleichzeitig aber auch natürlich dann eine Oberschicht von Bürgern, die aufgeklärt gewesen sind. Darum haben wir da eigentlich schon durchaus das Potenzial für das Bürgertum, das selbstbewusst ist, Geld hat, und auch in dem Sinn gebildet, wo sicher nicht glücklich ist über die Berner Herrschaft und dass sie in dem Sinn nicht so viel mitreden können oder nicht selbstbestimmt sind, sondern eigentlich Direktiven aus Bern bekommen. Mhm. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass sich eben auch in diesen Landstädten in Aarau so eine Führungsschicht herausgebildet hat. Ähnlich wie in Bern, wo man ja den Teig, den patrizischen, gehabt hat, wie man ja so in Basel auch sagt zum Beispiel. Das hat es auch in Aarau gegeben. Weil die bildete Elite von diesen Aarauer Bürger, die haben das Bürgerrecht, wo in dem Sinn hat Anteile an politischer Mitsprache, restriktiv gehandhabt. Und der Kreis von diesen berechtigten Familien, die da können im Rat zum Beispiel dabei sein, Schultheiss werden, Stadtschreiber sein, der war relativ beschränkt gewesen. Und wer Bürger war, hat nicht nur politisch mitmachen, sondern hat zum Beispiel auch Privilegien gehabt, wie dass man das Bürgergut mitnutzen konnte, also Wald, Allmend, Pflanzgärten. Oder sie haben auch Anrecht auf Altersversorgung im Stadtspital. Mhm. Nicht-Bürger, das sind die sogenannten Hintersassen, die haben das nicht gehabt. Mhm. Und um die Abgrenzung gegenüber Zuziehenden zum Beispiel auch klarer zu machen, ist die Selektion für das Bürgerrecht relativ hoch gewesen. Man hat sich da oft einkaufen für eine gute Summe. Und die Folgen von dem sind dann eben sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Bruck ist die Bevölkerungszahl im 18. Jahrhundert sogar gesunken, von diesen Bürgern, weil der Kreis einfach sehr exklusiv war. In Aarau war es nicht so prekär gewesen, weil das Bürgerrecht vor allem für so kapitalkräftige Einkäufer geöffnet worden ist. Also so Textilunternehmer, Kaufleute. Es ist nicht ganz einfach, so ein bisschen einzuschätzen und alle Städte da gleich über den gleichen Kamm zu schlagen. Aber die Hintersassen, das sind dann doch etwa 17% von der Bevölkerung.
Das heisst, in dem Fall in Aarau hat es nicht nur einfach abhängige Bauern gehabt, sondern auch ein Bildungsbürgertum mit relativ vielen Privilegien.
Genau, wo eigentlich selber analog fast zu dem Berner Patriziat, wo einfach der ganze Stadtstaat Bern regiert, gibt es auch in Aarau so eine Bürgerschicht, die Sagen hat. und in dem Sinn da auch anfängt, so ein bisschen die Ämter zu monopolisieren unter sich. Die sind auch oft auch miteinander verwandt. Und das neue Bürgertum, insbesondere von den Textilunternehmen, Kaufleuten, die jetzt auch zuziehen, die das Bürgerrecht sich erkaufen, die verdrängen auch immer mehr ein bisschen die alte Führungsschicht von Handwerkern. Ich kann das zum Beispiel schnell ein bisschen illustrieren an den Mitgliedern von dem Komitee, wo ja gegründet wird, von dem revolutionären Komitee, wo der Daniel Pfleger Präsident ist. Die Leute, die da drin sind, das sind 20 Bürger. Der Sekretär ist der Franz Ludwig Hürner. Den Namen hast du vielleicht ja vom Hürner. Haben wir auch schon gehört, also das Geschlecht, das in Aarau beheimatet ist. Sein Vater war noch Stadtschreiber in Aarau gewesen, aber berntreu, also da gibt es die Spaltung von wer ist jetzt berntreu und wer ist auf Revolutionärseite, gibt es in der Familie. Dabei sind weitere zwei aus der Familie Hunziker. Viermal sind Vertreter von der Familie Rotblitz in dem Komitee. Dreimal die Familie Meier mit Y. Sowie noch ein Richner, ein Siebenmann, ein Frey, ein Dürr, ein Sachser und ein Widler. Und eben einige von diesen Namen kennt man ja, so als Aarauer Geschlechter. Ja.
Ich kann auch schon mal als kleinen Teaser sagen, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich viele von diesen Namen auch noch mal werden hören.
Die gehören genau ein, eben das Bürgertum, kaufmännisch, unternehmerische. Und die Prüfe zeigen jetzt auch gerade ein bisschen, dass die, wo die hingehören, eben eine Stadtschreiber, eine Schultheiss, zwei sind Juristen, es hat einen Uhrmacher, fünf sind Kaufleute, wahrscheinlich eben im Textilbereich, ein Arzt und ein Spitalvogt. Also die sind all weniger aus einem handwerklichen Bereich, sondern eher aus der Intelligenzia, eben als Juristen zum Beispiel oder als Unternehmer aus dieser neuen, früh industrialisierten Unternehmerschicht. Durch das ergänzt sich nicht nur mein Aarau-soziale Unterschied, sondern Aarau und das Bürgertum grenzt sich auch gegenüber der Landschaft ab. Weil die Oberschicht profitiert natürlich vom Marktort Aarau. Sie grenzt sich auch mit ihrer Lebensweise, ihrem Lebensstandard, ihrer Wohnkultur ab von der ländlichen Bevölkerung. Und auf der Landschaft hingegen muss man dann auch sagen, das sind ja dann auch nicht nur arme Untertanen, sondern auf der Landschaft sind auch Berner Patrizierfamilien beheimatet. Also, wo das Bürgerrecht von Bern haben, wie zum Beispiel eine Familie May von Ruth und Schöftle oder die Familie Effinger von Wildegg. Die Berner Herrschaft ist nicht etwas, was einfach weit weg ist, sondern deren Vertreter sind auch im Aargau ansässig. Es ist darum vielleicht jetzt auch nicht so verwunderlich, dass es auch durchaus nicht Missgunst gibt von der Landschaft gegenüber der Gesellschaftsschicht in der Stadt, die sich ja auch abgrenzt. Und da jetzt so ein bisschen Sagen hat. Und ich möchte das vielleicht noch schnell illustrieren, wieso das jetzt die auf der Landschaft so gegen Aarau da sich parat machen auf Seite von Bern. Und ich erzähle dir noch mal schnell von dem Johann Georg Fisch aus seinem Text, den er geschrieben hat. Das ist die Denkschrift über die letzten Begebenheiten in der bernischen Munizipalstadt Aarau. Er schreibt jetzt so ein bisschen über das Verhalten bei diesen Landleuten. In den Tälern an der A, also am Abach, der Wina und Suren waren einige Dorfdespoten, Untervögte, Statthalter und Gerichtsäßen, die im Besitz aller einträglichen Stellen sind, welche die Habsucht der Aristokratie der Untertanen übrig gelassen hatte, alsobald als Verfechter der Dienstbarkeit aufgetreten. Vielleicht kommt kurz zum Einordnen. Also es gibt auch im Aargau und auf der Landschaft ganz viele lokal ansässige Leute, die in die Berner Administration eingebunden sind. Eben so die, wo er jetzt sagt, die Dorfdespoten und Untervögte und so weiter. Das sind nicht irgendwie Berner, die im Aargau hocken, sondern das sind einfach Aargauer Leute aus der Landschaft, Lokale, die natürlich auch kein Interesse haben, dass man jetzt da etwas Neues aufzieht.
Sozusagen die Verwaltung von Bern.
Genau. Diese von den Berner Hauptleuten, einigen Aarauer Aristokraten und mehreren Dorfpfarrern kräftig unterstützt, wussten das einfache Volk gänzlich nach ihrem Sinne zu bereden. Also die manipulieren jetzt aus seiner Sicht die einfachen Leute. Mhm. Ich mache weiter. Diese Menschen eilten von einem Dorf zum anderen, reichten den Leuten freundlich die Hand, baten, beschworen sie, dem gütigen Landesherrn getreu zu bleiben, schmeichelten ihren Anhängern, versprachen Belohnungen, Ämter, Ehrenstellen, machten Bauern zu Hauptleuten an die Stelle der Aarauer, droheten den Zweifelnden, ließen die entschlosseneren Patrioten durch den Pöbel misshandeln und zwangen sie, sich nach Aarau zu retten. Besonders gelang es ihnen, dem ganzen Landvolk, das ohnedem den Städten nie günstig ist, also die Konkurrenz da ist angetönt, einen unaussprechlichen Hass gegen die Aarauer einzuflößen. Den Klügeren beredeten sie, die Aarauer wollten mit Hilfe der Franzosen die Oberherrschaft des unteren Aargaus an sich ziehen. Vögte von Aarau werden die Schlösser bewohnen und als Tyrannen herrschen. Den Einfältigen gaben sie vor, die Aarauer wollten die Franzosen ins Land ziehen, um diese würden das Land plündern und alle jungen Leute in Fesseln an die Küsten des Meeres senden. Den Greisen und den Weibern brachte man bei, die Aarauer haben die Religion abgeschworen, sie werden des Nachts kommen und die Dörfer abbrennen.
Also eigentlich wird Angst geschürt, dass die Aarauer mit den Franzosen wie eine neue Aristokratie einrichten.
Ja, einfach die neue Vögt werden, genau. Und es ist natürlich recht dick aufgetragen. Man muss ja sagen, das ist jetzt sehr perspektiviert, wie fest dass da die rumgelaufen sind und mobilisiert haben. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so bestätigen, aber was es sich, ich glaube, zwei Sachen zeigen sich, dass eben auf der Landschaft aufgrund von diesen sozialen Gräben, die es gegenüber der Bürgergesellschaft gibt, dass es da Spannungen gibt, Missgunst gibt, das kommt, glaube ich, recht raus. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht alles einfach erfunden und Propaganda. Und das Zweite ist aber seine Haltung von dem Hans-Georg Fisch, der da auf die Landleute schaut, lässt ja an ihnen nicht so ein gutes Haar. Also, man spürt ja bei mir auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Im Sinne von, das sind ja alles so der unaufklärte Pöbel, der sich da verführen lässt und einfach da Opfer wird, einfaches von diesen Verführungsversuchen. Das Beispiel unterstricht die Spannungen, die es da gibt, durchaus. Und ich glaube, man kann verstehen, wieso dass die insursammelnden Truppen da nicht gerade erfreut sind über das Aarauer Verhalten und vielleicht durchaus Angst haben, dass sich jetzt da eine neue Führungsschicht will an die Macht bringen. Kommen wir zurück zu den Ereignissen und zu der Eskalation. Am 1. Februar verlassen jetzt die Abgeordneten von der Tagsatzung Aarau. Am gleichen Tag, wo die gnädigen Herren da Aarau verlassen, errichtet man jetzt in Aarau einen Freiheitsbaum, was also ein Symbol von der Revolution ist. Es gibt einen grossen Festakt und in dem wird dann auch Bern offiziell gekündigt, die Gefolgschaft. Unter den Anwesenden befinden sich dann auch die Komiteemitglieder. Es werden Reden gehalten, eben im Sinn von, dass man jetzt da der Revolution sich verpflichtet. Auch der Joseph Mengo ist da anwesend. Und das ist natürlich eine Provokation, die jetzt gleichzeitig viel Fingerspitzengefühl gegenüber den Berntreuen braucht. Darum geht auch eins von den Komiteemitglieder, wahrscheinlich der Hieronymus Meyer, auf Lenzburg, was ein Sitz vom Berner Landvogt ist, und verlangt dort, dass Aarau nicht ohne vorherige Kriegserklärung angegriffen wird. Und er droht dort dann auch mit dem französischen Truppeneinmarsch, wenn man jetzt das anders würde machen. Gleichzeitig geht aber der Pfleger jetzt wieder auf Sur ins Hauptquartier vom Berner Kommandant vor Ort, um jetzt ein bisschen Verständnis fürs Fernbleiben von der Aarauer zu bekommen. Also, es ist so ein bisschen zweiseitig. Einerseits tut man sich da klar abgrenzen, auf der anderen Seite probiert man da immer noch Gespräche suchen, dass es da nicht eskaliert. Was jetzt aber die Aarauer nicht wissen, am gleichen Tag kommt jetzt von Bern Verstärkung. Zu den sich sammelnden Truppen, der Oberst von Büren, was der Kommandant von der Berner Jura-Division ist, der marschiert in Aarburg ein, verhindert damit auch die möglichen Pläne, dass jetzt irgendwie Aarburg könnte auch von den Revolutionären besetzt werden oder von irgendwelchen französischen Unterstützern, und bringt eigentlich Aarburg auch wieder auf Linie. Also dort gehen jetzt die regulären Truppensammlungen weiter. Am 2. Februar, jetzt einen Tag später, reist der Joseph Mengo aus Aarau ab, geht mit den Basler Gesandten gegen Norden und der Ratsherr Franz Ludwig Rotblätz lässt jetzt in Aarau Truppen zusammentrummeln und zur Instruktion aufbieten. Also da mobilisiert man jetzt auch so ein bisschen vorsorglich. Und interessant ist, dass jetzt so ein bisschen in Bern zwei Seiten passiert. Bern ist auch unentschlossen, wie du gesehen wirst. Dort erteilt man jetzt nämlich einem Oberkommissär von Wyss unumschränkte Vollmachten im Vorgehen gegen Aarau, weil das geht langsam mal ein bisschen auf den Keks und ist ja, man hat ein bisschen Angst vor einem Flächenbrand, also dass das Beispiel vielleicht Schul macht in anderen Untertanenregionen. Doch kurz darauf ab, trifft dann ein Schreiben von Joseph Mengo ein bei Bern und er droht, dass dann im Fall man Aarau würde angreifen, die französischen Truppen in kürzester Zeit zu Bern wären. Und auf das aber pfeift jetzt Bern den Wyss wieder zurück und schärft ihm ein, alle gütlichen Mittel zu verwenden und eigentlich Gewalt nur als letztes Mittel einzusetzen. Also der Wyss ist eigentlich ein bisschen aufgeschmissen, weil er hat nicht wirklich Rückendeckung, müsste aber eigentlich den Auftrag ausführen.
Und das ist auch ein bisschen das Dilemma, weil das Verhalten von Aarau eigentlich aus Sicht von der Berner ja auf jeden Fall irgendwie müsste Konsequenzen nach sich tragen, aber halt auch ein höchstes Risiko birgt, weil man dann vielleicht noch mehr Feinde auf die Seite der Gegner sozusagen schlägt.
Und das natürlich den französischen Einmarsch natürlich könnte befördern. Aber das heisst, wir haben jetzt eigentlich Schwebezustand und du wirst dann sehen, das zeichnet ein bisschen die ganze Situation aus, weil am nächsten Tag, am 3. Februar, schreibt jetzt der Pfleger, der Präsident wiederum auf Lenzburg und er betont jetzt auch, dass Aarau Bern treu bleiben will und man doch von militärischen Aktionen gegen Aarau soll absehen. Gleichzeitig sucht man wieder so ein bisschen Verständnis, dass man nicht an dem Aufgebot teilnimmt gegen die Franzosen und er sagt, dass es auch unter den Patrioten zu Aarau hitzige Köpfe gibt, die nur auf kleine Feindseligkeiten warten, um dann den Joseph Mengo zu informieren und die Franzosen auf den Plan zu locken. Und das ist ja noch lustig, weil man will einerseits nicht mit Bern mitmachen und hat jetzt da ein neues Komitee. Andererseits ist man aber gleichzeitig wieder auch defensiv, weil die Franzosen da nicht frühzeitig einlocken und der Pfleger fürchtet da auch Leute aus der eigenen Reihe. Also von einer Revolution, wie man sich das vorstellt, so wir greifen jetzt durch und wir starten in eine neue Zeit, so tönt es überhaupt nicht.
Ja, es tönt so ein bisschen hilflos irgendwie. Man ist so zwischen zwei Fronten gefangen und versucht halt, die eigenen Interessen durchzusetzen.
Ja, und ich glaube, das ist irgendwie, bringt einem eigentlich so eine Revolutionszeit vor Augen. Ich meine, man weiss nicht, wo das hinsteuert. Man ist in einem Schwebezustand. Es kann so rauskommen und so. Und ich glaube, man sieht da bei der Aarau, man probiert sich einfach alle Optionen offen zu halten, egal wie es nachher dann rauskommt, dass man da nicht Geschirr verschlägt, wo dann nicht mehr zu flicken ist.
Ist denn dort der Revolutionsgedanke überhaupt artikuliert wurde? Also hat man irgendwie von Revolution geredet, wenn man gesagt hat, wir mobilisieren jetzt gegen Bern?
Ja, dort, wo wir da den Freiheitsbaum aufstellt, haben sich auch die Bürger, die dort mitgemacht haben, die Kokarde, also das Erkennungszeichen, das Symbol von der Revolution, angesteckt. Und mit dieser Symbolik drückt man ja das schon aus. Also es ist ja nicht etwas, was man im Stillen macht. Und man geht ja durchaus auch teilweise dann wieder provozierend vor, indem dass man da droht ja auch, dass die Franzosen kämpfen, wenn dann da Berner etwas gegen Aarau unternehmen. Also, man will sich da schon klar distanzieren und schlägt sich auf die Seite der Revolution. Aber eben spannend ist, finde ich, so das Hintendurch, dass man gleich wieder probiert zu schauen. Wir lassen es jetzt nicht darauf abkommen, sondern wir sind schon noch daran interessiert, dass wir uns jetzt da nicht die Köpfe einschlagen und dass Bern uns da jetzt nicht den Krieg erklärt. Gleichzeitig erreicht die Aarauer jetzt an dem 3. Februar Botschaft, dass Aarburg wieder befriedet ist und jetzt der Oberst von Büren anrückt. Tatsächlich befindet sich der aber jetzt am 3. Februar schon in Sur am Sammelplatz mit den Truppen, die er mitbringt. Und an dem gleichen Tag lassen auch die gemässigten Offiziere von der Miliz in Sur, das sind teilweise auch Leute aus der Region, also nicht alles nur Berner Kommandanten, dass sie jetzt auch keinen Kontakt mehr mit Aarau werden halten. Also die Gespräche, die wir bisher noch hatten, dass man da hin und her geht und sagt, du, friedliche Einigung, das ist jetzt ab jetzt nicht möglich.
Mhm.
Jetzt ist Aarau in dem Sinn ohne direkten Kontakt mit denen und die Lage von der Ungewissheit spaltet jetzt auch das Komitee. In der Nacht auf den 4. Februar nämlich machen sich drei Mitglieder von dem Komitee jetzt auf nach Basel, um den Josef Mengo um Truppen zu bitten. Also jetzt, wo man nicht miteinander reden kann, hat man Angst und probiert Franzosen zu holen. Zu denen gehört, oder von denen werden genannt, dass das der Johann Rudolf Meyer Sohn war, der Johann Heinrich Rotblitz, der Jüngere, und ein Johann Jakob Hemmeler, der aber eigentlich mehr ein Sympathisant und nicht ein Komiteemitglied war. Das Komitee, wo sie das mitbekommen, dass die drei sich auf die Socken gemacht haben, ohne Auftrag, schickt sofort drei weitere Mitglieder hinter drei zum Josef Mengo auf Basel, nämlich dann der Johann Rudolf Meyer Vater. Der muss seinem Sohn hinter drei, der David Frey und ein Gottlieb Hunziker. Und die sollen diesen Jungen einerseits ins Gewissen reden und dann aber auch Mengo sagen, dass er also dann bitte nur mit den autorisierten Vertretern von der Stadt Aarau soll verhandeln und dann nicht mit eben diesen jungen Hitzköpfen, die jetzt da die Franzosen um jeden Preis auf den Plan holen. Also du siehst, die Spaltung geht sogar durch das Komitee von diesen Revolutionären, wie fest, dass man jetzt da will aufs Gaspedal drücken.
Klingt alles ein bisschen chaotisch.
Es ist ziemlich chaotisch, ja. Eben, zeigt vielleicht auch, dass da ganz verschiedene Interessen dahinter sind. Und eben, wir wissen ja, das ist nicht nur, dass sich in dem Komitee wie fest oder wie zurückhaltend man sich verhält, sondern bei der Familie Hürner, dort ist der Vater Stadtstreiber und Berntreu und der Sohn ist in dem Komitee, beispielsweise. Und es gibt, und über die haben wir jetzt noch nicht so geredet, auch einige Bürger, die berntreu bleiben. Mhm. Also wir haben den ehemaligen Schultes Seiler oder auch einen Bürger Hässig, was ja auch so ein Aarauer Geschlecht dann ist, das man kennt. Die sind berntreu und die gehen auch auf Sur am Sammelplatz. Wir reden da jetzt von einer Gruppe an Aarauer Bürger und wie weit die anderen Bürger, also es ist ja doch von einer grossen Masse getragen, aber aus welchem Motiv heraus ist nicht bei allen klar. Und eben, man muss auch festhalten, es gibt da auch noch ein paar, die nicht mitmachen. Der Johann Georg Fisch sagt sogar, von den seien etwa 30 Bürger oder vielleicht Bürgerfamilien in Aarau, die berntreu geblieben sind. Und jetzt kommen wir zum 4. Februar. Der Josef Mengo schreibt jetzt an dem Tag an den Kommandant der Berner Truppen in Sur und droht mit einer ganzen Division aus Basel, wenn jetzt Aarau etwas passieren soll, und dass die Truppen sich von Sur jetzt eine ganze Tagesreise von Aarau wegverlegen sollen. Ob der Brief je angekommen ist, das weiss man nicht. Weil spätestens am 3. Februar hat der Oberst von Büren ja in Sur die Hebel übernommen von dieser Militärmaschinerie und der hat das Ziel, Aarau wieder auf Linie zu bringen. Er übernimmt auch, eigentlich ohne Auftrag von dem Weiss, der ja vom Berner Rat eingesetzt ist. Also ein Militär, der jetzt da vorwärts macht. Und am Nachmittag, dann eben um 3, finden wir uns wieder in dieser Situation von diesen 500 Aarauer Männern oder Jugendlichen, die da ausrücken, und dem Rotblitz, der jetzt doch noch einen Waffenstillstand verhandeln will. Die genaue Aufstellung ist ungefähr beschrieben. Der Rotblitz lässt 100 Mann in der Stadt, lässt die Eingänge zu der Vorstadt bewachen und dann gibt es zwei Kolonnen an etwa 200 Nasen, die dann auf den beiden Strassen Richtung Sur vorrücken. Es ist dann auch klar, ziemlich gleich, wo man da langsam den Gegner sieht, dass das eben nicht nur einfach ein paar aufgebrachte Landleute sind, sondern jetzt durchaus auch Berner Truppen, die der von Büren mitgenommen hat. Da sagt dann der berntreue Hürner drüber, ziehen die Aarauer wie Hasen davon. Aber die Zeit langt, um eine Kapitulation mündlich zu schliessen mit den Berner. Der Karl Sigmund Rotblitz, der da ausgezogen ist, der erreicht jemanden. Allerdings ist das fast schief gegangen, weil, als er da versucht, den Kommandant der Berner zu finden, wird er von anrückenden Bauerntruppen, von den Landleuten, die ja da so gegen Aarau eingenommen sind, fast gelüncht. Mhm. Also der kommt da fast unter die Räder. Und es sind dann Berner Offizier, wahrscheinlich ein Herr von May von Schöftle, der dann das kann verhindern kann, dass man ihm da Gewalt antut. Es kommt dann aber in dem Sinn ohne grosses Blutvergiessen aus. Aarau kapituliert und lässt dann die Berner Truppen Aarau besetzen. Also es marschieren dann Dragoner und Infanterietruppen ein, auch diverse andere Artillerie mit 16 Kanonen, die Berner dabei hatten, auch Jäger- und Scharfschützenkompanien. Also Aarau wird da richtig besetzt. Interessant ist dann, wie man miteinander umgeht, weil Meinungsverfolgungen gegen die Patrioten, die ja jetzt eigentlich verantwortlich sind mit dem Komitee für das revolutionäre Gebaren, solche Verfolgungen werden vom von Büren gerade unterbunden. Die grösste Gefahr wiederum ist eigentlich, dass es die randalierenden und plündernden Landleute, die sich jetzt da in Aarau breit machen und wahrscheinlich auch ihrem Frust und Missgunst da ein bisschen Luft machen auf die noblen Städter. Mhm. Das führt auch ein bisschen dazu, dass ein grosser Teil von diesen Patrioten, von diesen Komiteemitgliedern sich ins Baselbiet absetzen. Also die verlassen Aarau und flüchten da. Und der Freiheitsbaum im Aarau, den man da aufgestellt hat, wird auch umgesagt.
Ich habe mich schon gefragt, wo der Freiheitsbaum steht, aber in dem Fall hat es sich erledigt.
Ja, das ist ziemlich beschrieben. Der ist vor dem Rathaus ist der aufgerichtet worden. So, wie man sich's vorstellt.
Wäre ja noch schöner, wenn es dort immer noch einen Baum hätte.
Ja, wäre wahrscheinlich einfach mühsam für den Bus zum Durchfahren.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, der wird wieder umgesagt. Und in der Nacht auf den 5. Februar, nach dem Scharmützel, muss man jetzt rückblickend fast sagen, trifft dann auch der Oberkommissar Weiss ein, der ja da die unklaren Anweisungen bekommen hat. Es gibt dann so ein bisschen unterschwellig, doch noch so ein bisschen einen Schlag gegen die, die von diesen Patrioten in der Stadt geblieben sind, auch wenn sie jetzt nicht schlimmer behandelt werden. Der alte Rat, den man ja abgesetzt hat, der wird jetzt wieder eingesetzt, in dem Sinne der Berntreue, der auf Linien ist. Und die Truppen, die jetzt von Bern in Aarau bleiben, um da die Lage ruhig zu halten, die werden dann ein bisschen ungleich verteilt unter den Haushalten. Also es ist dann so, dass der Kommandant Rotplätz, der fast misshandelt worden ist, der muss allein 69 Mann beherbergen, offenbar. Während Berntreue Aarauer keine Gäste in Anführungszeichen müssen aufnehmen. Das ist dann, ich glaube, nicht lustig, wenn du so eine Gruppe Soldaten bei dir daheim musst irgendwie unterbringen und bewirten. Das bringt mich jetzt schon so ein bisschen zu den Auswirkungen von diesen Aarauer Auszugsweigerungen und von dieser Revolution, wo jetzt vielleicht fast ein bisschen ein grosses Wort ist, dunkt es mir manchmal in Bezug auf Aarau. Aber welche Folgen hat jetzt das eigentlich mit der Aarauer Revolte? Bern hat in dieser Zeit über ein Aufgebot von etwa 50'000 bis 55'000 Mann verfügt. Und aus der Deutsch-Berner Herrschaft, also ohne das Wattland, das sie ja verloren haben, wären etwa 25'000 Mann für den Auszug geplant gewesen gegen die Franzosen. Und dass man jetzt bei Aarau da vielleicht durchaus oder zumindest der von Büren einen harten Kurs gefahren ist, hat ein bisschen damit zu tun, dass durch da, dass die Watt im Januar ja schon abgefallen ist, man bereits etwa ein Drittel von seiner Truppenstärke eingebüßt hat. Mhm. Also die Berner haben von 22 Regimenter 7 eingebüßt, die aus der Watt gekommen wären, und haben jetzt eigentlich noch 15 können mobilisieren in ihrem Gebiet, das sie noch hatten, 3 davon aus dem Aargau. Mhm. Also was dann doch nochmal ein Teil ist, ein guter Teil, wo sie ja angewiesen sind drauf. Und wenn jetzt die Aargauer Truppen, die Regimenter gefehlt oder nicht gekommen wären, dann hätten sie dort 22% gefehlt. Also etwa ein Fünftel hätten sie nicht gehabt. Mhm. Kann man sagen, wenn es einem Mengo gelungen wäre, dass jetzt im Unteraargau grosse Aufstände und Revolution ausbrechen wäre, dann wäre das durchaus ein harter Schlag für Bern gewesen, weil mit dem Aargau und der Watt hätten ihnen dann bereits vor dem Kampf gegen die Franzosen etwa die Hälfte von ihren Truppen gefehlt. Mhm. Also von ihren 55'000. Am Schluss ist es dann so, durch das, dass alle wieder auf Linie gebracht worden sind von diesen Städten, fehlen insgesamt am Schluss etwa 1'000 Leute aus dem Aargau Aarau bringt den keine mehr, aber alle anderen stellen den. Es gibt dann sogar noch Freikompanien. Also Zofingen hat ein Corps von Freiwilligen, die sich dann Bern anschliesst. Und auch die Offiziersränge, die gewisse Aarauer zum Beispiel besetzt hätten in den Berner Regimentern, die hat man problemlos können ersetzen mit Leuten von der Landschaft. Von den Aarauer Bürgeroffizieren befinden sich dann am Schluss genau zwei im Berner Aufgebot, wo jetzt in die Westschweiz zieht, nämlich der Hässig als Kommandant von der Jäger und der Seiler, wo Schultheiss war. Am 27. Februar stehen jetzt die Aargauer im Berner Seeland und erwartet jetzt dort den Angriff. Und der kommt am 5. März 1798, wo Bern in einer Zangenbewegung von den Franzosen angegriffen wird, nämlich über Neueneck im Berner Seeland, wo man die Truppen von den Franzosen ja noch zurückwerfen und die Schlacht bei Neueneck ja gönnt, wo teilweise ja noch sehr heroisch nachher dargestellt wird. Aber der gesamte Krieg, den gewinnt man nicht mehr, weil gleichzeitig findet auch die Schlacht bei Fraubrunnen und Grauholz statt und dort gewinnt Frankreich und marschiert dann ein Berni. Auch wenn da die Aarauer, die zwei und die Aargauer Truppen noch bei Neueneck können mitmischen und dort im letzten Schulterschluss mit Bern siegen, es bringt dann nichts mehr. Am 19. März 1798 gibt es dann schon die erste Ausrufung von der Helvetischen Republik und am 22. März, also ein paar Tage später, sind dann die Aarauer Patrioten, die ja da ursprünglich mal noch wieder sich abgesetzt haben, sind jetzt doch noch erfolgreich, weil Aarau bekommt jetzt schon den Zuschlag als neue Hauptstadt für die ausgerufte Helvetische Republik. Und dann am 12. April ist dann offiziell, dass Aarau die kurzzeitige Hauptstadt wird.
Das Berner Patriziat, das ja Aarau jetzt wie so lange gekämpft hat, hat sicher Freude gehabt, dass jetzt ausgerechnet Aarau als neue Hauptstadt ausgerufen worden ist.
Ja gut, ich weiss nicht, wie fest dass sie das beschäftigt hat, weil ich glaube, dass die Aarauer nebst Zofingen zum Beispiel auch da so eine Episode von Aufstand gehabt hat, ist wahrscheinlich in den ganzen Ereignissen, die da gekommen sind, für Bern so... Ja, es vor allem ein Ärgernis. Ich glaube, die hatten noch ganz viele andere Sorgen.
Das stimmt, ja. Aarau als eine von vielen Fronten.
Und man muss dann auch sagen, auch wenn jetzt das so ein bisschen super tönt, 12. April, Helvetische Republik, also der Widerstand gegen die Franzosen und jetzt auch gegen die neuen Ideen, die da kommen und gegen die Helvetische Republik, der ebbt nicht ab. Also in diversen eidgenössischen Orten geht es noch länger weiter. Also bis in Sommer und Spätsommer vom Jahr 1798 wird noch gegen die vorrückenden französischen Truppen revoltiert. Und man kann sich auch vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich die ganze Landbevölkerung, die ja schon mit den Aarauer Bürgern, die da mit dem Komitee und so keine Freude haben und da den Auszug verweigert, die werden dann nicht besonders glücklich gewesen sein. Und das zeigt, glaube ich, auch die Geschichte, die dann die Helvetische Republik hat und das Auf und Ab, das das begleitet, ja, wie gespalten das ist. Und dass die Idee von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit weder in Aarau noch da auch im Unteraargau von allen da mit offenen Armen empfangen und mit Jubelruf begrüßt worden ist.
Die Helvetik hat ja auch nicht lange überlebt.
Nein, genau, die hat dann auch nochmal diverse Reformen und Machtwort vom Napoleon gebraucht. Mit der Geschichte bin ich jetzt einmal am Ende. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, dass es in dieser Zeit von der Revolution eben mehr ist und auch mehr Spannungen als einfach nur die Franzosen kommen und endlich werden wir frei, sondern dass es da auf lokaler Ebene bei den Landleuten, aber auch in der Stadt grosse Unsicherheiten, aber auch Differenzen gegeben hat, die nicht einmal nur etwas damit zu tun haben, ob man jetzt für oder gegen Revolution ist, sondern auch eben Befürchtungen von wegen. Vielleicht wollen die Aarauer sich da selber zu den neuen Herren machen, beispielsweise. wo die Leute gegeneinander aufgebracht hat. Und dass es auch nicht einfach die bösen Berner gewesen sind, die jetzt Aarau wieder auf Linie gebracht haben, sondern dass das teilweise sogar die umliegenden Landleute sind, die dann gegen Aarau ziehen und da die revolutionären Ausbrüche wollen unterdrücken.
Ja, ich finde es einerseits sehr spannende Geschichte, weil es ja so viele Verstrickungen gegeben hat und eben nicht einfach nur so die eine gegen die andere Seite war, sondern alles so ein bisschen verteilt und ineinander verschränkt. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr wichtig, dass du jetzt viele Details in die Geschichte reingebracht hast und irgendwie mein Bild auch ein bisschen verändert hast. Also gerade so eben an dem Feiertag, was es auch jetzt gibt, an dem Tag, wenn man dann so durch die Stadt läuft und so die rot-gelb-grüne Flagge sieht hängen, dann hat man irgendwie das Gefühl, als wäre Aarau da irgendwie ein geschlossener Körper von Revolutionären gewesen, wo irgendwie eine neue Zeit ermöglicht hat. Und das ist ja auch vielleicht ein bisschen eine nicht ganz richtige Darstellung, je nachdem, wie man es politisch deutet.
Man darf, glaube ich, schon sagen, dass eine Mehrheit da von der Stadtbevölkerung hinter dem wahrscheinlich gestanden ist und dass das eine Minderheit war, die sich da jetzt offiziell berntreu geäussert hat. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das hat ja auch mit der Geschichte und der Geschichtsschreibung zu, dass am Schluss mit einem modernen Bundesstaat ja eigentlich die Patrioten, die da die Revolution wagen, eigentlich auf der Seite der Sieger stehen. Mhm. Auch wenn sie natürlich jetzt da vorläufigen Dämpfer haben, aber sie stehen dann in dieser Tradition. Und die Stimme von all denen, die auf der Gegenseite gestanden sind, sind auch durch die Geschichtsschreibung und von der Darstellung von dieser Zeit natürlich nie gleich gross rausgestrichen worden. Das merkt man auch in so historischen Darstellungen, je nachdem auch ältere noch über den Aargau, dass wenn es um die Beschreibung von der Zeit von der Revolution und der Helvetik geht, dann schwenkt man auch gern immer auf das Ereignis in Aarau und erzählt dann die Revolution von einem Bürger da so als pars pro toto, also die stehen dann so ein bisschen stellvertretend für die Geschichte vom ganzen Aargau und man bekommt dann schnell den Eindruck, ja, der Aargau sind die armen Untertanen gewesen, die da von den Berner geknechtet worden sind und dann ist klar, jetzt ist unsere Zeit und wir machen die Revolution. Aber wenn man das jetzt mal an dem Ereignis von dem Widerstand gegen den Einzug zeigt, sieht man, das ist wahrscheinlich auf den gesamten Unteraargau bezogen eine Minderheit und auch eben begründet vielleicht in dieser ökonomischen und Bildungssituation, die in Aarau geherrscht hat oder in diesen wenigen Landstädten, wo ja dann selber eben auch so eine bürgerliche Führungsschicht gehabt hat. Für die natürlich das sehr vielversprechend ist, wenn man kann sagen, es gibt jetzt dann Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und wir haben niemand mehr oben an uns.
Ja, du hast viele Namen genannt. Ich habe es während der Folge schon mal gesagt, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge viele von diesen Namen nochmal hören, weil wir zeitlich in der Region werden bleiben. Ja, ich bedanke mich für deine Geschichte. Ihr dürft uns gerne auch ein Feedback geben. Schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Geschichten aus Aarau Podcast. Und Simon, ich würde sagen, wir sehen uns in dem Fall, oder wir hören uns wieder nächsten Monat.
Zu deiner Folge, die in dem Fall wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht. Und es ist super, wenn die gleichen Leute wieder vorkommen, weil ich glaube, steter Tropfen hüllt den Stein. Und je mehr, dass man vielleicht gewisse Protagonisten mal wieder in einer Geschichte begegnet, desto besser für den Gesamtzusammenhang, oder?
Tipptopp, in dem Fall. Ciao,
Simon. Mach's gut. Ciao, Manuel.